SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schön, haben Sie eingeschaltet. Das sind die Themen. Nach weiteren Murgängen im Bergell, unser Kollege im Bündnerland hat die neuesten Informationen zur aktuellen Lage in Bondo. Zurück auf Feld 1 in Kenia. Die Präsidentenwahl muss wiederholt werden. Wir erklären, warum und was das bedeutet. Dann geht es bei uns um Doppelbürgerschaften und Loyalität. Zum einen am Beispiel eines Gerichtsurteils zur Wehrpflicht und in der Debatte rund um die Bundesratswahl. Die nehmen wir auf im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Ein großer Teil des Bergells ist von der Umwelt abgeschnitten. Erneut haben sich in der Nacht Schlamm und Geröll bis zum Dorf hinuntergewälzt. Ein Murgang hat heute Morgen auch die Kantonsstraße verschüttet. Mehrere Häuser sind zerstört worden, verletzt worden ist offenbar niemand. Die Lage ist unübersichtlich. Pius Kessler vom Regionaljournal Graubünden. Am Vormittag haben die Behörden informiert. Welches sind denn im Moment die grössten Probleme?
Ja, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es das Warnsystem, zum anderen das überfüllte Auffangbecken. Das Warnsystem zum einen, welches bis jetzt frühzeitig die Bevölkerung vor Schlammlawinen warnte, ist bei den erneuten Murgängen in der Nacht beschädigt worden. Solange dieses System nicht instande gestellt werden kann oder es andere Warnmöglichkeiten gibt, ist es auch für die Fachleute nicht möglich, vor Ort zu gehen. Und zum zweiten Punkt, das Auffangbecken bei Bondo, in dem Wasser und Gestein zurückgehalten wird, soll möglichst rasch wieder freigemacht werden. Die letzten Tage wurde dieses Becken zwar von Rettungskräften teilweise wieder ausgebackert, die neuen Murgänge in der Nacht aber füllten das Becken nicht nur, es überquoll sogar. Wenn dieses nicht rasch wieder frei wird, kann jede nachfolgende Schlammlawine noch größere Schäden ausrichten.
Die Kantonsstraße ist verschüttet, das heisst, das Tal ist abgeschnitten. Man kann sich vorstellen, damit hat sich für die Bevölkerung im Tal die Situation wahrscheinlich weiter verschlimmert.
Ja, natürlich, für die Bevölkerung ist die Lage dadurch noch viel unbequemer geworden. Dass Bondo aber abgeschnitten ist, hatte heute Morgen natürlich auch vor allem Folgen für all die Menschen, die am Aufräumen beschäftigt sind und am Arbeiten sind. Diese mussten teilweise zu Fuß und über gefährliche Umwege ins Dorf. Die Leute fehlen natürlich auch noch jetzt teilweise im Dorf. Dabei müssten die Räumungs- und Sicherungsarbeiten möglichst rasch weitergehen.
Am späten Abend ist es offenbar auch zu einem weiteren Felsabbruch gekommen. Was weiß man dazu? Kommt da noch mehr aufs Dorf zu?
Dazu weiß man im Moment noch gar nicht viel mehr. Der Mediensprecher sprach heute Morgen von einem weiteren Felsabbruch. Wie groß dieser aber war, dazu gibt es keine Angaben, auch keine Angaben, wie viel noch oben ist. Das alles ist offen. Unklar ist auch, ob nicht schon abgebrochenes Gestein und Geröll weiter abgerutscht ist und den Murgang auslösten. Sicher ist nur, der Berg, der gibt im Moment keine Ruhe.
Danke für diese Informationen, Pius Kessler, direkt aus Chur. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Ursula Vogler.
In Kroatien darf der einstige kommunistische Staatsgründer Jugoslawiens, Josip Broz Tito, nicht mehr Namensgeber einer der wichtigsten Plätze in der Hauptstadt Zagreb sein. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der Marschall-Tito-Platz heißt nun Platz der Republik Kroatiens. Der Namensänderung waren jahrelange Diskussionen vorausgegangen. Die meisten Mitglieder des Parlaments sehen in Tito einen Diktator. Eine Minderheit im Stadtrat hält ihm die Schaffung des unabhängigen kommunistischen Vielvölkerstaates Jugoslawien zugute. Die Schweizer Detailhändler haben im Juli weniger verkauft als ein Jahr zuvor. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, sanken die Umsätze real um 0,7%. Gegenüber dem Vormonat betrug der Rückgang 1,3%. Die reale Entwicklung berücksichtigt die Teuerung. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt unverändert bei 1,5%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Damit haben Mieterinnen und Mieter grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Mietzinssenkung und die Vermieter keinen auf Mietzinserhöhungen. Der Referenzzins lag bei seiner Einführung vor 9 Jahren bei 3,5%. Die Credit Suisse ist einem Konsortium von mehreren Banken beigetreten, die eine neue Cyberwährung auf dem Markt etablieren wollen. Die digitale Währung heißt Utility Settlement Coin, kurz USC. Aufgesetzt wird sie von 12 Banken, mit dabei ist auch die UBS. USC funktioniert, ähnlich wie die bereits bekanntere Cyberwährung Bitcoin, nach dem sogenannten Blockchain-Verfahren, bei dem Transaktionen verschlüsselt werden. Die Credit Suisse habe die Entwicklung der neuen Währung USC über 18 Monate lang verfolgt, heißt es in einer Mitteilung. Der Kanton Zürich soll ein flächendeckendes Glasfaser-Internet bekommen. Das fordert eine kantonale Volksinitiative, die ein parteiunabhängiges Komitee lanciert hat. Konkret will die Initiative die Zürcher Elektrizitätswerke verpflichten, in ihrem Versorgungsgebiet jeden Haushalt mit Glasfaser zu erschließen, innerhalb von 7 Jahren. Das sei nötig, damit beim Internetgebrauch keine Zweiklassengesellschaft entstehe, schreibt das Komitee. In Bern wird die Frauenklinik wegen schwerer Baumängel definitiv saniert, für insgesamt 100 Millionen Franken. Die Inselspitalgruppe teilt mit, der Verwaltungsrat habe sich für die Behebung der Baumängel und für weitere Anpassungen entschieden, nachdem er auch Alternativen geprüft habe. Zur Diskussion stand auch ein Abriss des vor 15 Jahren fertiggestellten Gebäudes. Ein externes Gutachten habe gezeigt, dass sich die Fassade der Frauenklinik nachhaltig sanieren lasse. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen geht es mit vielen Wolken und zeitweise Regen weiter. Im Westen und im Wallis sind Aufhellungen möglich, bei höchstens 15 Grad. Im Süden fällt besonders heute Nachmittag und Abend erneut kräftiger Gewitterregen. Mit etwas Sonne erreicht die Temperatur 23 Grad.
Die Präsidentenwahl in Kenia muss wiederholt werden. Das oberste Verfassungsgericht hat die Wahl vom 8. August annulliert. Damals ist Amtsinhaber Uhuru Kenyatta zum Präsidenten erklärt worden. Oppositionsführer Raila Odinga hat das Resultat angefochten. Ein gewohntes Szenario. Sein Vorwurf, die Wahlcomputer seien manipuliert worden. Frage nun an Patrick Wülser. Nun müssen die Kenianerinnen und Kenianer also tatsächlich noch einmal wählen. Hat das irgendjemand erwartet?
Nein, das hat in Kenia wirklich niemand erwartet. Die Überraschung ist in Nairobi und im restlichen Land groß. Bis jetzt war das immer so, nach einer Wahlniederlage, jedes Mal, wenn die Opposition ans oberste Gericht gelangte, dass die Klage abgeschmettert wurde. Es ist eine Premiere in Kenia und soweit ich das überblicken kann, eine Premiere in Afrika, dass ein oberstes Gericht einen Wahlsieg einer Regierungspartei annulliert und Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen verordnet.
Wie begründet denn das Gericht dieses Urteil?
Es liegt noch keine schriftliche Begründung vor, aber die oberste Richterin sprach heute allgemein von groben Unregelmäßigkeiten, welche die Glaubwürdigkeit des ganzen Wahlprozesses beschädigt hätten. Sie spielte damit auf die Vorwürfe an, dass Hacker die Server der Wahlkommission gehackt haben könnten. Und zur Erinnerung, 10 Tage vor den Wahlen in Kenia wurde der oberste IT-Verantwortliche der Wahlkommission mit Folterspuren ermordet aufgefunden. Also man spekulierte, ob man von ihm Passwörter erhalten hat und so in die Server gelangen konnte. Und offenbar kam es auch bei der Übermittlung der Wahlresultate aus den über 40.000 Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten. Da gibt es offenbar auch Beweise nun. Und die digitalen Resultate aus den Computern waren eben dann nicht deckungsgleich mit den Wahlprotokollen auf Papier. Und die Unregelmäßigkeiten waren so schwerwiegend, dass das oberste Gericht nun eben die Wahlen annullierte.
Darüber, Sie haben es erwähnt, ist man in Kenia überrascht. Wie reagiert man denn jetzt auf die Annullierung der Wahl?
Also auf den Straßen in Nairobi herrscht Jubel und ich denke, diese Freude umfasst viel mehr als nur der Sieg nun vor Gericht. Viele Afrikanerinnen und Afrikaner sind sich gewohnt, dass mutmaßliche Wahlmanipulationen einfach unter den Teppich gekehrt werden und dann kehrt wieder Alltag ein bis zu den nächsten Wahlen. Und dieses Gerichtsurteil hat sicher die Glaubwürdigkeit in die Justiz und in die Institution enorm erhöht. Und wie die Anhänger von Uhuru Kenyatta reagieren werden, das wird sich zeigen. Ähnlich wie bei der Bekanntgabe des Wahlresultats wird es sicher ja auch in den kommenden Tagen vereinzelt zu Unruhen und Übergriffen kommen.
In den letzten Monaten war das Leben in Kenia monatelang von Spannungen geprägt. Nach der Wahl ist nun doch langsam etwas Ruhe eingekehrt. Was bedeutet die Wahlwiederholung für das krisengeplagte Land?
Erstens eine riesige logistische Herausforderung. Also die kenianischen Wahlen wurden während 2 Jahren vorbereitet, kosteten über 500 Millionen Franken und das Ganze muss jetzt innerhalb von 2 Monaten wiederholt werden. Also das wird sicher eine Herausforderung sein. Und wenn es tatsächlich, wie das Gericht antönt, zu Unregelmäßigkeiten, gar Manipulation gekommen ist, dann müsste man ja auch die ganze Wahlkommission und eventuell auch ein Teil dieser Ausrüstung auswechseln und das auch innerhalb von 60 Tagen. Und dazu kommt, Sie haben es angetönt, während Wochen herrschte nun in Kenia Ausnahmezustand. Das heißt, Banken haben keine Kredite vergeben, Geschäfte wurden verschoben, die Leute sind aufs Land geflohen, weil sie dort sicher waren. Das geht nun weiter und in diesem angeheizten Klima wird sicher noch mehr entlang ethnischer Gräben mobilisiert. Es wird wieder zu Hassreden kommen. Also das könnte sich jetzt in den nächsten 2 Monaten akzentuieren.
Danke für diese Einschätzungen, Patrick Wülser. Und so geht es bei uns weiter. In Italien haben wieder gleich viele Menschen Arbeit wie vor der Krise. Das klingt gut, ist es aber nur bedingt. Dann Kinderlachen in der Asylunterkunft. Ein Spielbus der Pro Juventute bringt den Kleinsten unter den Asylsuchenden etwas Freude in den Alltag. Und die hartgesottenen Harley-Fans kommen in die Jahre.
Die alte Generation, die haben gearbeitet, eine Familie gehabt und der Rest war Motorrad.
Nun versucht man auch Junge für den Kult-TÜV zu gewinnen. Harleys Ritt in die Zukunft. Kurz vor 1. Zuerst 2 Pässe in der Tasche, 2 Seelen in einer Brust. Doppelbürger, also Schweizerinnen und Schweizer, die auch noch eine andere Staatsbürgerschaft besitzen, sind gegenüber 2 Staaten zur Loyalität verpflichtet. Da stellt sich auch die Frage, in welchem Land leisten sie ihren Militärdienst? Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in einem aktuellen Urteil mit der Beziehung zwischen Schweizer Armee und Doppelbürgern befasst. Beziehungsstatus kompliziert. Richtig kompliziert. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Knapp 17% der Schweizerinnen und Schweizer haben noch eine 2. oder 3. Nationalität. Im Alltag ist das meist kein Thema. Für die jungen Männer aber stellt sich mit der Volljährigkeit die Frage, wo sie ihren Militärdienst leisten. Die Schweizer Armee sieht darin kein Problem. Schweizer sind dienstpflichtig, eine 2. Staatsbürgerschaft ändere daran nichts, im Prinzip. Wer allerdings bereits in seiner 2. Heimat einen Dienst geleistet hat, könne das der Armee melden. Bestehen bleibe die Pflicht zur Zahlung des Wehrpflichtersatzes, so nachzulesen auf der Internetseite der Armee. Für 7 Länder gelten außerdem besondere Regeln, festgelegt durch bilaterale Abkommen. Die wichtigste Folge davon: jene Schweizer, die auch den Pass eines unserer Nachbarländer besitzen, dürfen wählen, welchen Regeln sie sich unterstellen. Die Verträge stammen aus einer Zeit, als die allgemeine Wehrpflicht auch noch allgemein galt. Seither aber hat sich die Situation geändert. Deutschland und Frankreich beispielsweise haben die Wehrpflicht zwar offiziell nicht abgeschafft, aber ausgesetzt. Für einen jungen Schweizer ist die Wehrpflicht in diesen Ländern also deutlich bequemer. Ein junger Genfer, der das erst nach seiner Aushebung realisierte, kämpfte deshalb bis vor Bundesverwaltungsgericht für sein Wahlrecht. Die Armee wehrte sich dagegen mit dem Argument, das Wahlrecht erlösche mit dem Beginn des Militärdienstes. Weil der Mann bereits an der Aushebung teilgenommen habe, müsse er sein Ehres auch antreten. Ist die Aushebung Teil des Militärdienstes? Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, die Situation ist kompliziert. Die Schweiz hat Abkommen mit Kolumbien, Argentinien, den USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. In diesen 7 Abkommen wird die Schweizer Wehrpflicht jeweils unterschiedlich definiert, gerade auch auf ihren Beginn. Deshalb wäre eine Klärung sehr wünschenswert, schreibt das Gericht. Im konkreten Fall entscheiden die Richter für den jungen Genfer. Trotz Aushebung und Einteilung in die Schweizer Armee kann er sich noch auf sein Wahlrecht berufen und in Frankreich einen Wehrdienst leisten, den es gar nicht mehr gibt.
Sie hören Rendezvous, es ist 12:45. Das klingt nach einer guten Nachricht für die italienische Bevölkerung. In Italien haben wieder gleich viele Leute eine Arbeit wie vor der Krise 2008. Die Regierung klopft sich auf die Schultern und lässt verlauten, das liege an ihren Reformen des Arbeitsmarkts, zum Beispiel an den flexibleren Arbeitsverträgen und an Steuererleichterungen für Betriebe, die Leute neu einstellen. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, die Situation ist weit weniger rosig. Ich habe Franco Battel in Rom gefragt, wie ist denn die Lage tatsächlich?
23 Millionen Italienerinnen und Italiener haben eine Arbeitsstelle. Das heißt eben, wir sind wieder auf dem Stand von vor der Krise von 2008. Und trotzdem muss man sagen, steht Italien heute schlechter da als vor der Krise. Das hängt damit zusammen, dass eben viele dieser Stellen sogenannt prekär sind. Das heißt, dass viele Italienerinnen und Italiener keinen festen Arbeitsvertrag haben und dass sie im Durchschnitt auch weniger verdienen als vor der Krise. Und zudem muss man sagen, dass viele Junge, die auf den Arbeitsmarkt drängen, also Schulabgängerinnen und Schulabgänger, aber auch Leute, die von der Uni kommen, eben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, keine Stelle finden.
Bei den Jungen, die Sie da erwähnen, sieht es wirklich prekär aus. Mehr als jede Dritte bis 24 hat keine Arbeit. Woran liegt denn das?
Das Wachstum ist zu schwach, um wirklich die nötigen Stellen zu schaffen, um Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Es bräuchte in Italien Lehrstellen, wie beispielsweise in Deutschland oder der Schweiz oder in Österreich, dieses duale System, wo eben Schule und Praxis Hand in Hand gehen. Das gibt es in Italien nach wie vor nicht und die Reformen in diese Richtung sind nach wie vor zu zaghaft.
Die Regierung lobt sich selber für Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt, müsste ja aber auch sehen, dass die Lage weit weniger positiv ist. Ist man einfach auf einem Auge blind?
Dass Italien wieder wächst und wieder gleich viele Stellen hat wie 2008, das ist sicherlich ein Erfolg, aber eben ein Erfolg auf tiefem Niveau. Denn Italien ist schon seit etwa 1990 weniger stark gewachsen als die europäischen Nachbarländer. Also schon vor der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich viele negative Faktoren kumuliert. Beispielsweise die marode Infrastruktur in Italien. Ich erwähne beispielsweise nur das Internet, das nach wie vor nicht auf dem Stand ist von anderen europäischen Ländern. Die Bürokratie, die nach wie vor lähmend ist oder zu hohe Steuern. Hier müsste die Regierung einsetzen, um tatsächlich eben langfristig und nachhaltig mehr Wachstum zu generieren. Also hier warten auch auf die nächsten Regierungen noch sehr, sehr viele Aufgaben.
Sagt Italien-Korrespondent Franco Battel. Asylsuchende aus Krisengebieten sind häufig traumatisiert. Besonders die Kinder leiden. Umso wichtiger ist es, dass sie hier abgelenkt und betreut werden. In vielen Asylunterkünften der Schweiz sind die Spielmöglichkeiten aber sehr beschränkt. Da will Pro Juventute Abhilfe schaffen und schickt einen Spielbus auf die Reise. Diese Woche macht er in der Asylunterkunft im aargauischen Untersickental Halt. Raphael von Matz.
Die Kinder sind aus dem Häuschen, der Spielbus ist da. Deshalb geht es laut und fröhlich zu und her vor der Asylunterkunft in Untersickental. Die Kinder bestaunen gerade die riesigen Seifenblasen, die sie gemacht haben. Daneben steht der bunte Spielbus. Früher war er einmal ein Mikroverkaufswagen. Nun ist er vollgestopft mit Spielgeräten, mit Stelzen, Springseilen, Farben und Pinseln und vielem mehr. Der Bus bringt den 30 Kindern, die in der Asylunterkunft leben, viel Freude mit. Am zweiten Tag hätten sie ihn kaum erwarten können, sagt Markus Wettstein, der Leiter der Asylunterkunft.
Am Dienstagmorgen sind die schon an der Straße gestanden und haben gewartet auf die Leute vom Spielbus.
Die jungen Kinder sprechen kaum Deutsch, deshalb ist es schwierig, mit ihnen zu reden. Aber ihre Freude sei trotzdem spür- und hörbar, sagt Betreuer Sebastian Arnold vom Spielbus.
Es braucht eigentlich nicht viel, genau, die sind schnell begeistert und es ist sicher sehr schön zu sehen, wie eigentlich sie immer Freude haben. Das war bis jetzt immer so gewesen.
Auch beim Spiel Schlägli-Balken. Dabei balancieren die Kinder auf einem langen Balken und versuchen, den 22-jährigen Betreuer Sebastian mit einem Kissen vom Balken zu bugsieren. Es ist ein großes Gaudi. Die Kinder kriegen nicht genug vom Spiel. Und auch sonst komme der Spielbus sehr gut an, bestätigt Asylzentrumsleiter Markus Wettstein.
Wir haben alle sehr große Freude daran.
Organisiert hat die Tournee des Spielbusses in den verschiedenen Asylunterkünften die Kinder- und Jugendorganisation Pro Juventute. Lilo Veragut, Geschäftsführerin von Pro Juventute Aargau, erklärt, warum diese Aktion wichtig sei.
Spielen ist förderlich für die Entwicklung der Kinder und es lenkt ab. Es tut gut. Sie können Kind sein.
Grundsätzlich gäbe es in den Asylunterkünften zu wenig Spielmöglichkeiten für Kinder, sagt Veragut. Damit die Kinder aber nicht nur 5 Tage lang spielen können, lässt Pro Juventute auf dem Areal auch ein kleines Spielhaus bauen. Denn die Kinder sollen auch nächste Woche noch Spielgeräte haben, wenn der Spielbus wieder weiterzieht. Am Abend seien jeweils nicht nur die Kinder zufrieden, sondern auch er als Betreuer, sagt Sebastian Arnold.
Also es ist total erfüllend, es ist sicher ein sehr sinnvolles Projekt.
Das finden auch die Kinder in der Asylunterkunft, die noch lange weiterspielen.
Der Bericht von Raphael von Matz. So knattert nur eine Motorradmarke, Harley-Davidson. Der Kulttöff aus den USA, seit Jahrzehnten ein Mythos. Aber der Mythos verkauft sich immer schlechter. Harley-Davidson teilte im Juli am Hauptsitz in den USA mit, dass der Umsatz in den USA einbricht. Der Grund? Die Harley-Fans sind langsam in die Jahre gekommen. Junge Biker kaufen sich immer seltener eine Harley. Was heißt das? Sterben die Easy Rider auch in der Schweiz aus? Freddy Gasser.
Es gibt Harley-Fans, die erkennen bereits beim Zünden des Motors, welches Modell der inzwischen 116-jährigen Harley-Davidson-Familie vor sich hin brodelt. Doch ob das Motorrad nun Fat Boy heißt oder Night Rod Special oder Road King, für eine echte Harley entscheiden sich meist Käufer jener Altersgruppe, die bei diesem Film hier den großen Traum von Freiheit, Landstraße und Sonnenuntergang träumten. Nur seit Easy Rider und dessen Motorradhymne Born to be Wild sind bald 50 Jahre vergangen und mit ihnen die Harley-Fans der ersten Stunde in die Jahre gekommen. Und die heute junge Generation? Die rebelliert offensichtlich lieber mit dem Smartphone in der Hand als mit einer Harley unter dem Hintern. Der Trend sei klar, sagt Markus Lehner von der Fachstelle Motorrad, welche die Schweizer Händlerbranche vertritt.
Bei den Jungen ist das so, wie in anderen Branchen auch. Man ist nicht nur Motorradfahrer, sondern man geht noch in die Ferien, man hat ein schönes Haus, man geht noch surfen, man geht Skifahren. Das Motorradfahren ist einfach nur noch ein Teil des Freizeitvergnügens. Und die alte Generation, die haben gearbeitet, eine Familie gehabt und der Rest war Motorrad.
So erstaunt es nicht, dass Harley-Davidson weltweit für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahrs mit dem Verkauf von nur noch 241.000 Maschinen rechnet. Vor 10 Jahren waren es in der gleichen Jahresperiode 90.000 Motorräder mehr. In der Schweiz ist Harley-Davidson die Nummer 5 der Top-Motorradverkäufer, musste aber als einzige im ersten Halbjahr 2017 einen Verkaufsrückgang um 10% hinnehmen. Für Harley-Davidson Schweiz-Chef Ivan Steiner kein Grund zur Unruhe.
Der Rückgang bezieht sich vor allem auf die USA und nicht auf den internationalen Markt. Für die Schweiz im Allgemeinen kann man weiterhin optimistisch bleiben, denn die gesteckten Ziele, die werden wir erreichen.
Steiner hat Erfahrung, wie man ein Markenimage verjüngt. Er hatte einen solchen Prozess in seinen 11 Jahren beim Autobauer Mazda als Produktmanager und Verkaufsleiter in die Wege geleitet, bevor er vor gut einem Jahr als 37-Jähriger zum Schweizchef von Harley-Davidson gekürt wurde.
Wir werden in Zukunft Modelle lancieren, die die jungen Leute ansprechen und natürlich dann auch in einem Preissegment sich befinden, das ein bisschen tiefer ist als die Harleys von heute. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade die Tread Road lanciert. Das ist ein sportliches Motorrad unter 10.000 Franken.
Dabei sind in der Schweiz die Jungen das eine neu zu erobernde Segment. Das andere sind die Frauen. Sie kaufen bereits heute 14% aller Motorräder, bei den Motorrollern sogar rund ein Drittel. Für Harley-Davidson also ein offener Horizont. und eine realistische Chance, sagte Wirtschaftspsychologe Christian Fichter von der Fachhochschule Kaleidos. Harley-Davidson halte schon heute seine klassischen Werte wie Freiheit, Unternehmungslust und Männlichkeit hoch. Andererseits passten gerade die jüngsten Harley-Modelle genau auf die Jungen.
Zum Teil gibt es da Prototypen mit Elektromotoren, oder? Das ist die Zukunft. Und ich denke, Harley-Davidson zeigt, dass sie angekommen sind in dieser Zukunft und bereit sind, auch Werte abzuholen von jüngeren Konsumenten. Beispielsweise eben, dass jemand einen Elektromotor möchte, keinen alten, stinkenden Verbrennungsmotor. Oder dass jemand ein Motorrad fahren möchte, wo er das Smartphone oder das Tablet drauflegen kann zum Navigieren. Das wären so Beispiele. Da denke ich, in diese Richtung könnte einiges an Erfolgspotenzial drinstecken.
Eines indes dürfte bleiben.
Man steigt mit einem Lächeln auf und man steigt mit einem Lächeln wieder ab. Man kann es wirklich schwierig vergleichen, man muss es fahren.
Harley Davidson erfindet sich neu, Freddy Gasser hat berichtet. Bondo im Ausnahmezustand, Barcelona in Angst und Wut, Texas unter Wasser und tote Pferde im Thurgau. Um all das geht es jetzt in den Worten des Monats. Daniel Hubacher schaut zurück auf den August 2017.
In Bondo im beschaulichen Bergell ist seit diesem 23. August nichts mehr, wie es war. Die Menschen in Bondo wussten immer um die Gefahr eines Felssturzes, aber dieses Ausmaß hat dann doch alle überrascht.
Ja, das ist schon relativ schlimm und irgendwie, man weiß nicht, was noch kommt. Das ist das Schlimmste.
Ja, klar hat man Angst, aber man muss das annehmen, oder? Die Angst.
Man habe den Piz Cengalo in den letzten Jahren intensiv beobachtet, doch sowas habe man sich nicht vorstellen können, sagte der zuständige Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli.
Wir haben gerechnet, was wo wie abbrechen könnte als Bergsturz. Aber dass es gleichzeitig viel Wasser gibt, das letztlich diese trockene Abbruchmasse bewegen könnte und zu einem Murgang, damit haben wir nicht gerechnet.
Sie hoffe für die Menschen in Bondo, dass sie bald wieder zu einer Art Normalität zurückkehren könnten, sagte Bundespräsidentin Doris Leuthard und warnte.
Permafrost, Murgänge, Klimawandel. Es ist halt eine Realität, auch wenn einige das immer noch nicht glauben.
Umweltkatastrophen und der Faktor Mensch, dass dies einen Zusammenhang haben könnte, das glauben auch in Texas viele nicht. Doch der verheerende Wirbelsturm Harvey, der weite Teile des Bundesstaates und die Millionenstadt Houston unter Wasser setzte, hat einige zum Nachdenken angeregt. Für den texanischen Meereswissenschaftler Sam Browdy ist klar:
The human development is what's really driving and exacerbating flood losses over time.
Es sei die Entwicklung des Menschen, der die Flutschäden verschärfe. Brody meint damit die rasante Stadtentwicklung, durch die so viel Land zubetoniert wird, dass die Wassermassen nicht mehr abfließen können. Schauplatzwechsel. Barcelona in diesem August 2017. Die Ramblas, das Herz der Stadt. Hunderte Menschen flanieren täglich über die Promenade. Mitte Monat raste ein Lieferwagen in die Menschenmenge, 13 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Ein Gefühl der Ohnmacht überkomme einem, sagte ein Student Stunden nach dem Anschlag, als sich tausende Menschen versammelten, der Opfer gedachten und ihre Wut über die Terroristen kundtaten. No tenimpor, wir haben keine Angst, rufen sie. Wütend war in diesem August auch jene Tierschützerin, die den Fall des Pferdequälers im Kanton Thurgau publik machte. Bis auf die Knochen abgemagerte Pferde, tote Tiere im Stall. Der Pferdezüchter war schon mehrfach wegen Tierquälerei verurteilt worden. Der Hof wurde auch immer wieder kontrolliert, nur die Kontrollen wurden vorher angekündigt. Regierungsrat Walter Schönholzer weiß heute, dass das wohl ein Fehler war.
Wir wurden getäuscht durch den Beschuldigten. Und im Nachhinein kann man sicher sagen, dass diese Strategie, die ich entschieden habe, nicht erfolgreich gewesen ist.
Das letzte Wort hat Arthur Honecker. Turi, wie man ihn besser kannte, starb in diesem August 92-jährig. Als Verdingkind aufgewachsen, wurde Honecker Journalist, Schriftsteller und Politiker. Sein Roman «Die Fertigmacher» machte ihn in den 70er Jahren berühmt. Sein schwieriger Lebensweg habe ihn wohl geprägt, aber...
Wenn man selber einmal ein armer Hund war, oder? Versteht man das eher? Das schwächt einem nicht.
wenn man es richtig macht. Es gibt ja Haufen Arme, die dann daran zerbrechen. Mich hat das auf eine Art gestärkt, oder?
Der August im Zeitraffer von Daniel Hubacher. Und damit ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten kann ein Bundesrat die Interessen unseres Landes loyal genug vertreten, wenn er noch einen anderen Pass besitzt. Die Diskussion gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
In Kenia muss die Präsidentenwahl vom August wiederholt werden, wegen Unregelmäßigkeiten. Das oberste Gericht ordnete eine Wiederholung der Wahl innerhalb 60 Tagen an. Oppositionsführer Odinga hatte Amtsinhaber Kenyatta Wahlbetrug vorgeworfen. Im Kanton Graubünden bleibt das Bergell von der Umwelt abgeschnitten, dies nachdem sich am Abend ein neuer Bergsturz ereignet hat. Die Polizei geht davon aus, dass niemand verletzt wurde. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt unverändert bei 1,5%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Damit haben Mieterinnen und Mieter keinen Anspruch auf eine Mietzinssenkung, die Vermieter keinen auf Mietzinserhöhungen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.